بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen dafür, dass ihr hierher gekommen seid, um einem Unterricht beizuwohnen, der inshallah ta'ala euren Iman stärken wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. Eine Sache, von der ein Muslim niemals genug haben kann, und eine Sache, zu der er sich nicht oft genug ermahnen lassen kann. Denn diesen Aufruf brauchen wir stets vor jeder Tat, die wir begehen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen auf ihn ausrichten, sodass wir jede Tat machen, um sein Wohlgefallen zu erlangen. Denn jede Tat, die um sein Wohlgefallen willen gemacht wird, ist eine bleibende Tat. Und jede Tat, die nicht gemacht wird für Allah Azza wa Jal, wird vergehen. Liebe Geschwister, wir setzen inshallah ta'ala das fort, was wir jetzt ein paar Wochen lang pausiert haben. Und zwar geht es weiter über die Erläuterung über die drei fundamentalen Grundsätze der unserer Religion. Und wir waren stehen geblieben, ich meine, die Geschwister wissen ja, was die Unterrichte vorher waren und wissen auch, wo es heute weitergeht, denn der Text, den gibt es da im Internet, steht zur Verfügung und wurde auch mehrmals angekündigt, dass dieser Text behandelt wird. Insofern, wir lesen kurz noch einmal das vor, was wir in den letzten paar Unterrichten besprochen hatten, und danach machen wir an der entsprechenden Stelle weiter. Der Autor dieses Textes, Al-Usul Al-Thalatha, rahimahullah ta'ala, sagte: Wisse, möge Allah mit dir barmherzig sein, dass jedem Muslim und jeder Muslima zur Pflicht auferlegt wurde, diese drei Angelegenheiten zu erlernen und danach zu handeln. Wir haben zwei besprochen und die dritte, da sind wir jetzt gerade. Ich lese noch einmal die ersten beiden vor. Er sagte: Das erste, Allah ist es, der uns erschaffen hat, und er ist es, der uns versorgt, und er hat uns nicht außer Acht gelassen. Keineswegs, vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Wer ihm gehorcht, geht ins Paradies, und wer ihm nicht gehorcht, geht ins Feuer. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Natürlich, wir lesen direkt die deutsche Übersetzung davon vor. Wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir zu Pharaon, dem Pharao, einen Gesandten sandten. Der Pharao widersetzte sich dem Gesandten, das heißt Musa a.s., da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Surat Al-Muzzammil, Vers 15 bis 16. Das war das Erste. Das Zweite, das ein Muslim und jede Muslima wissen müssen und danach handeln müssen, ist: Allah hat kein Wohlgefallen daran, dass man ihm etwas in seiner Anbetung beigesellt. Kein nahestehender Engel, noch ein entsandter Prophet. Oder keinen nahestehenden Engel, noch einen entsandten Prophet. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Surat Al-Jinn, Vers 18. Und darüber haben wir gesprochen, was es bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein zu dienen. Und in diesem Zusammenhang, als auch mit dem darauffolgenden, haben wir über den Begriff der Ibadah gesprochen, im Verhältnis zum Begriff der Ta'a. Vielleicht kann sich der eine oder andere, inshallah ta'ala, noch daran erinnern. Drittens, derjenige, der dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, gehorcht und Allah einzig dient, diesem steht es nicht zu, jene zu lieben und zu unterstützen, mit denen Allah und sein Gesandter verfeindet sind, sei es auch ein nahestehender Verwandter. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung zeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären, oder ihre Söhne, oder ihre Brüder, oder ihre Sittenmitglieder. Jene, in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Jene sind Allahs Gruppierung. Sicherlich Allahs Gruppierung, dies sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Surat al-Mujadila, Vers 22, die letzte Ayah. Ich wiederhole noch einmal, das ist der Teil, den wir heute inshallah ta'ala behandeln möchten. Der dritte Teil ist, dass derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala, der dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gehorcht und Allah einzig dient, das was vorher gesagt worden ist in den ersten zwei Punkten, dieser Person steht es nicht zu, jene zu lieben und zu unterstützen, mit denen Allah und sein Gesandter verfeindet sind. Sei es auch ein nahestehender Verwandter, selbst wenn es ein nahestehender Verwandter wäre. Und der Beweis ist die Aussage Allahs in Surat al-Mujadila, die letzte Ayah davon. Du wirst keine Leute finden, die an Allah und den letzten Tag glauben und denjenigen Zuneigung zeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären, oder ihre Söhne, oder ihre Brüder, oder ihre Sippenmitglieder. Jene, das heißt diejenigen, die das umsetzen, in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Jene sind Allahs Gruppierung, sicherlich Allahs Gruppierung, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Das ist das Thema, was wir heute inshallah ta'ala behandeln möchten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns beistehen und dafür sorgen, dass wir die Wahrheit aussprechen, dass wir die Wahrheit annehmen und gemäß der Wahrheit leben. Die Überschrift dieses Themas geht grund genommen darum, dass man, wem man gegenüber loyal ist und wem gegenüber man Zuneigung und Liebe zeigt und wem gegenüber man sich lossagt. Der Autor sagt, auf Arabisch das Thema lautet Al-Wala und Al-Bara. Al-Wala ist die Loyalität und Al-Bara ist die Lossagung von allem, von dem sich ein Muslim loszusagen hat, im religiösen Kontext natürlich. Dieser dritte Punkt, da müssen wir einen Begriff ein bisschen näher definieren. Und zwar geht es um das Verb Waliya. Und dieses Verb Waliya, um das ich jetzt näher darauf eingehe, daraus leitet sich im Arabischen das Wort Wali ab. Und es leitet sich auch das Wort Wilaya ab. Und es leitet sich auch das Wort Maula ab. Und es leiten sich verschiedene, viele Worte aus diesem einzelnen Wort ab. Auch das Wort Wala, was wir gerade eben erwähnt haben, die Loyalität. Und die Frage ist, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns gegenüber, hundertprozentige, also Allah verlangt uns von uns Allah gegenüber hundertprozentige Loyalität. Was bedeutet das? Und er verlangt von uns, dass wir uns von allem lossagen, die Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam feindselig gegenüber gesinnt sind. Das heißt, dass man sich von den Feinden Allahs lossagt und dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Allah gegenüber und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam aufrichtig ist und loyal ist. Um diesen Begriff des Wala zu verstehen, ist es immer sinnvoll, dass man schaut, welche Bedeutung hat dieses Wort sprachlich gesehen. Und danach schauen wir, welche religiöse Bedeutung hat dieses Wort, wenn sie von uns als Muslim verlangt worden ist. Schauen wir sprachlich einmal an. Wir haben gesagt, diese ganzen Begriffe, vielleicht habt ihr sogar auch den Begriff, Mualah mal gehört und andere, all diese kommen von dieser Wortwurzel, die meisten Worte im Arabischen stammen aus drei Buchstaben, und das sind in diesem Fall Waliya, Waw, Lam und Ya. Wenn wir im Wörterbuch schauen, da finden wir verschiedene Bedeutungen dieses Verbes. Noch einmal, wir schauen jetzt die sprachliche Bedeutung dieses Wortes an. Wir finden, Waliya bedeutet jemandem nahe sein. Waliya bedeutet auch jemandem ein Freund sein. Waliya kann bedeuten verwalten, kann bedeuten regieren, bedeutet herrschen, bedeutet folgen, bedeutet auch etwas in die Hand nehmen. Etwas in die Hand nehmen, das heißt etwas übernehmen, etwas organisieren. Das sind verschiedene Worte von Waliya. Jetzt gucken wir, wer ist dann der Wali? Der Wali ist ein Begriff für eine bestimmte Person. Wali ist unter anderem der Nahestehende. Denn wir haben gesagt, Waliya bedeutet jemandem nahe sein, also ist der Wali der Nahestehende. Deswegen sehen wir öfter, wenn wir sprechen von den Awliya Allahs, das heißt die Wali Allahs, Awliya ist der Plural von Wali, dann meinen wir die Nahestehenden Allahs. Jetzt wissen wir warum, weil Waliya bedeutet jemandem nahe sein. Der Wali sprachlich bedeutet auch der Helfer. Und Helfer oder Beistand, das sind beides ähnliche Bedeutung. Auch der Schutzherr oder in Bezug auf die Heirat oder in Bezug auf Kleinkinder oder andere ist Wali auch der Vormund. Der Vormund. Das heißt also, du hast ein kleines Kind, dieses Kind ist noch nicht erwachsen und es hat einen Vormund. Deswegen, es gibt Entscheidungen, die das Kind nicht alleine treffen darf, über sein eigenes Vermögen und so weiter und so fort. Und das entscheidet eben seine Eltern für ihn, sein Vater für ihn im Normalfall, dann ist der Vater sein Vormund. Und wenn Wali auch, wenn das Verb Waliya bedeutet, zu herrschen, zu verwalten, zu regieren, dann ist der Wali auch der Machthaber oder Machtinhaber. Deswegen auf Arabisch sagt man Awliya ul-Umur. Awliya, wie gesagt, ist der Plural von Wali. Awliya ul-Umur sind die Machtinhaber. Für die Geschwister, die natürlich das zu weit geht, ist kein Problem. Du musst nicht alles dir merken. Im Endeffekt musst du wissen, was du zu glauben hast. Aber wie gesagt, diese verschiedenen Bedeutungen, sie helfen uns dabei, dieses Wort auf die beste Art und Weise zu verstehen. Deswegen verzeiht diesen linguistischen Ausflug. Wir haben diesen Begriff Wali. Okay, dann, wir kennen aus dem Fiqh einen Begriff, heißt Al-Mualah. Vielleicht habt ihr es mal gehört, Al-Mualah wird besonders erwähnt in Bezug auf den Wudu. Zum Beispiel, wenn jemand die Gebetswaschen im Wudu durchführt, dann die erste Säule, was die erste Säule, die er macht beim Wudu? Das Gesicht. Das Gesicht ist das erste, was er, erste Bestandteil des Wudu, das er machen muss. Natürlich, wir fangen alle natürlich an mit dem Waschen der Hände, aber das Gesicht ist der erste Rücken des Wudu. Tayyib. Das zweite ist was? Die Hände bzw. die Arme. Also die Finger, von Fingerspitzen bis zum Ellbogen. Tayyib. Jetzt stell dir mal vor, einer wäscht sich die Hände morgens, Entschuldigung, wäscht sich das Gesicht morgens, wenn er aufsteht, und dann sagt er, okay, ich mache den Rest dann bei der Arbeit. Hier gibt es keinen Zusammenhang mehr, richtig? Es gibt keinen Zusammenhang mehr. Und das ist das, was die Gelehrten als Mualah bezeichnen. Mualah bedeutet eben, dass man das eine nach dem anderen verrichtet und zwischendurch keinen übertrieben großen zeitlichen Abstand lässt. Okay? Das heißt, man macht das eine nach dem anderen. Deswegen Al-Mualah bedeutet auch, wir haben ja gesagt, Waliya bedeutet jemandem nahe sein, also stell dir vor, die eine Handlung wird nach der anderen gemacht. Deswegen wird Mualah übersetzt zum Beispiel mit Unablässigkeit, andauernde Ausübung und so weiter und so fort. Das kommt auch wieder von dem gleichen Begriff Waliya, von dem gleichen Wort Wurzeln. Tayyib, dann gehen wir zum Wala. Wala. Wala ist ein Begriff, bezieht sich, stammt auch von der Wortwurzel Waliya und wird übersetzt mit und das ist das Thema, worum es überhaupt eigentlich ist, gerade geht, wird eben besetzt mit Freundschaft. Weil wenn einer Person nahe steht, dann besteht zwischen mir und dieser Person Wala. Tayyib. Wala bedeutet auch das Verhältnis einer Person, die einen Sklaven befreit hat, mit seinem Sklaven. Er hat ein besonderes Verhältnis mit seinem ehemaligen Sklaven. Er hat ein besonderes Verhältnis auf Dauer. Das nennt man auch Wala. Und daraus ergeben sich auch rechtliche Bestimmungen. Wala bedeutet auch Hilfe, Unterstützung, Treue und Loyalität. Und das Loyalität, das, was ich am Anfang gesagt habe. Was sind die sprachlichen Bedeutungen davon? Und religiös gesehen verstehen wir natürlich diese Begriffe in Bezug auf das, was Allah Azza wa Jal von uns letztendlich gefordert hat. Zum Beispiel Treue, Loyalität Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegenüber, beziehungsweise den gläubigen Menschen. Dass man sie unterstützt, dass man ihnen Hilfe gewährleistet, dass man mit ihnen Freundschaft pflegt. Und die Lossagung, genau das andere, genau umgekehrt, gegenüber den ungläubigen Menschen. Und darauf gehen wir inshallah ta'ala jetzt im Folgenden weiter ein, inshallah ta'ala. Noch einmal den Satz, derjenige, der Ersatz des Autors des ursprünglichen Textes, al-Usul al-Thalatha, die drei fundamentalen Grundsätze der Religion, derjenige, der dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht und Allah einzig dient, kein Schirk begeht, sondern Tawhid umsetzt, diesem steht es nicht zu, jene zu lieben und zu unterstützen, mit denen Allah und sein Gesandter verfeindet sind, sei es auch ein nahestehender Verwandter. Warum hat er, der Autor, den nahestehenden Verwandten erwähnt? Natürlich, weil Allah das im Koran Karim auch erwähnt hat und weil der nahestehende Verwandte, selbst wenn er ein ungläubiger Mensch ist, Entschuldigung, wenn er ungläubiger Mensch einem nahestehender Verwandter ist, wie der eigene Vater, die eigene Mutter, hat diese Person nicht den gleichen Status bei einem Muslim wie der eigene gläubige Bruder. Hinsichtlich dieser Thematik, Al-Wala und Al-Bara. Was das praktisch bedeutet, werden wir gleich im Einzelnen, inshallah ta'ala, sehen. Teilweise natürlich, weil das Thema ist groß. Aber was das praktisch bedeutet, werden wir inshallah ta'ala im Einzelnen sehen. Erst einmal der Beweis, damit wir wissen, dass diese Sache einen Ursprung hat im Koran Karim an zahlreichen Stellen. Und wir werden mehrere Ayat diesbezüglich lesen. Die erste Ayah ist die, wie gesagt, aus Surat Al-Mujadila. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ und so weiter und so fort. Du wirst keine Leute finden. Also das, was jetzt Allah sagt, das gibt es nicht. Das musst du dir bewusst, musst vorsichtig sein. Das, was du jetzt hörst, Allah sagt, so etwas gibt es nicht. Jemand, der auf der einen Seite an Allah und den letzten Tag glaubt, al-Iman billah wal-Yawm al-Akhir, und gleichzeitig zeigt er Zuneigung gegenüber Leuten, die Allah und seinem Gesandten zuwider haben. Diese zwei Sachen, Allah sagt in dieser Ayah, sind ein Widerspruch. Und das eine schließt das andere aus. Es kann nicht sein, dass im Herzen eines gläubigen Menschen er jemanden, der sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, liebt und gleichzeitig behauptet, er liebt Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah macht es klar und deutlich. Und er sagt, selbst wenn diese Person, der gegenüber du Zuneigung empfindest, Liebe empfindest, dein eigener Vater wäre, oder dein Sohn, oder dein Bruder, oder dein Sippenmitglied, das heißt jemand aus der Verwandtschaft. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, diese Menschen, die nur diejenigen lieben, die Allah und seinen Gesandten lieben und ihnen gehorchen, und diejenigen Menschen verabscheuen, die Allah und seinen Gesandten sich widersetzen. Das sind diejenigen Menschen, Allah sagt in dieser Ayah, in deren Herzen Allah Iman geschrieben hat. Das ist also ein Maßstab. Du kennst dein Herz am besten und du weißt, für wen dein Herz schlägt. Allah sagt, diejenigen sind es, in deren Herzen Allah den Iman, den Glauben geschrieben hat und die er mit Geist von sich gestärkt hat. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, Jannah, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben, Khalidina fiha. Radiallahu anhum, Allah hat wohlgefallen, Allah ist mit ihnen zufrieden. Wa radu anhu, und sie sind mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Ulaika hizbullah, jene sind Allahs Gruppierung. Ala inna hizballahi humul muflihun, wahrlich oder sicherlich Allahs Gruppierung, das sind diejenigen, denen es wohl ergehen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen gehören lassen, denen es wohl ergehen wird. Denn hier, das ist kein Spaß. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das gibt es nicht, dass jemand auf der einen Seite Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten liebt und an den jüngsten Tag glaubt und gleichzeitig diejenigen liebt, die Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellen, die Allah subhanahu wa ta'ala leugnen, die Allahs Religion bekämpfen. Das eine schließt das andere aus. Deswegen verstehen wir darunter, dass das nicht miteinander vereinbar ist und das Gegenteil von Al-Iman ist der Kufr. Und das Gegenteil vom Glauben ist der Unglaube. Und deswegen sich von dieser Art loszusprechen, von dieser Art Person, oder diese Eigenschaften loszusprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah erwähnt hat, dazu gehören folgende Punkte, denn ihr wisst ja, mit Beispielen werden die Sachen immer klarer und deutlicher. Nehmen wir als Beispiel. Was bedeutet jetzt diese Loyalität Allahs gegenüber, diese Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber zu verletzen? Aber ich meine mit Verletzen jetzt eine Art Verletzung, die einen Muslim aus dem Islam auswirft. Denn die Sünden Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, sie sind verschiedenartig. Es gibt Sünden, die natürlich sind alle Sünden schlimm, aber sie sind unterschiedlich groß. Und das ist, und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von kleinen Sünden und von großen Sünden gesprochen hat. Auch Allah im Koran, subhanahu wa ta'ala, hat im Koran von großen und kleinen Sünden gesprochen. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass auch die großen Sünden, davon gibt es sehr große und große, nochmal unterteilt. Und wir wissen, von den ganz Großen gibt es solche, die einen aus dem Islam rauswerfen und solche, die einen nicht aus dem Islam rauswerfen. Tayyib, nehmen wir Beispiele, wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch beistehen. Die erste Sache ist, sie wegen ihrer Religion zu lieben. Sie wegen ihrer Religion zu lieben. Und der Beweis dafür ist natürlich die ursprüngliche Bedeutung der Ayat über die ganze Angelegenheit, Al-Wala und Al-Bara oder Al-Mu'ala oder wie du es auch nennen möchtest. Denn Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut den Schirk. Er verabscheut den Kufr. Er verabscheut, wenn seine Rechte subhanahu wa ta'ala verletzt werden. Und wenn jemand sagt, ich liebe den Schirk und ich liebe die Trinität und ich liebe den Atheismus oder ähnliches, dann ist es, denke ich, nicht schwer zu verstehen, dass das im vollkommenen Widerspruch zu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah steht. Insofern eine Person, die so etwas behaupten würde, sie hätte keinen Iman, weil Allah Azza wa Jal ihr diesen Iman abgesprochen hat. Er sagte, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa Rasulah. Du wirst keine Menschen finden, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und diejenigen Menschen gleichzeitig lieben, die sich Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersetzen. Das ist, wie gesagt, die ursprüngliche Bedeutung der Ayat. Warum die ursprüngliche Bedeutung der Ayat? Weil in den Ayat geht es ja gerade um die Gläubigen auf der einen Seite, wie wir sehen werden, gerade im Fall von Ibrahim alaihi salam und im Fall von Ibrahim auf der einen Seite und dem Vater von Ibrahim alaihi salam auf der anderen Seite und sein Volk. Das eine waren die Gläubigen und das andere waren die Götzendiener. Und Ibrahim a.s. hat sich von seinem Vater und von seinem Volk und von den Götzendienern vollkommen losgesagt und zwischen sich und ihnen Feindschaft erklärt, religiöse Feindschaft erklärt, Feindschaft besonders im Herzen erklärt, bis sie an Allah als den einen und einzigen Gott glauben. Und das ist eine praktische Umsetzung dieser Ayah. Und deswegen gehört Ibrahim a.s. eindeutig zu den gläubigen Menschen, natürlich auch ohne diese Geschichte, aber denke, das ist ein klares Beispiel. Erstens, also wie gesagt, sie, das heißt die Kafir, und ich benutze meistens den Begriff, den Singular, auch wenn ich etwas schreibe, versuche ich mich zumindest daran zu halten, den Singular zu verwenden im Arabischen, auch wenn man damit den Plural meint. Ansonsten, das ist der Einfachheit willen. Im Deutschen, man versteht erst darunter die Gemeinde. Ich sage, die Kafir, dann meine ich damit natürlich die Ungläubigen oder die nicht-muslimischen Menschen. Und das heißt, sie wegen ihrer Religion zu lieben. Das ist eine fatale Angelegenheit. Pass auf, ich habe nicht gesagt, sie zu lieben aufgrund ihrer Ehrlichkeit. Ich habe nicht gesagt, sie zu lieben aufgrund ihrer Genauigkeit. Ich habe nicht gesagt, sie zu lieben aufgrund ihres Aussehens oder was auch immer. Ja? Sondern ich habe gesagt, sie zu lieben aufgrund ihres Kufr. Dass das natürlich im Widerspruch zur eigenen Religion steht, versteht sich von selbst. Denn was bedeutet es, Allah und seinen Gesandten zu lieben, wenn du nicht das verabscheust, was sie auch verabscheuen? Zweitens, mit ihrem Kufr einverstanden zu sein. Das heißt, mit ihrem Kufr zufrieden zu sein. Das heißt zum Beispiel zu sagen, es ist kein Problem, was sie machen. Das ist in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Meinetwegen sollen sie es ruhig machen. Im Sinne von, dass man mit dieser Sache einverstanden ist, als wäre es eine Tat, die in Ordnung ist, als wäre es eine Tat, die nicht sündhaft ist. Das ist hiermit gemeint. Und der Beweis dafür ist natürlich, dass die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, das zu lieben, was er liebt. Und das ist also nicht miteinander vereinbar. Du musst lieben, was Allah liebt. Und du musst verabscheuen, was Allah verabscheut. Wenn Allah sagt, er verabscheut dies und das, dann du musst in deinem Herzen diese Sache ebenfalls verabscheuen. Und wenn Allah sagt, er liebt das und das, dann du musst diese Sache ebenfalls lieben, weil Allah Azza wa Jal sie liebt. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Koran dafür, wie gefährlich es ist, das zu lieben, was Allah verabscheut. Die Kinder Israels zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie wurden in verschiedenen Ayat im Koran Karim angesprochen. Unter anderem in Surat Al-Baqarah. Und sie werden angesprochen, aber nicht direkt. Manchmal direkt, manchmal indirekt. Mit indirekt meine ich, dass eigentlich andere Menschen angesprochen werden und doch sind sie auch ebenfalls damit gemeint. Beispiel, lesen wir im Koran in der Sura Al-Baqarah in der 63. Ayah sinngemäß, und als wir mit euch, also ihr müsst euch vorstellen, die Ayah wird herabgesandt in Medina, und wer ist anwesend? Die Juden von Medina. Allah sagt, als wir mit euch, Kinder Israels, ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben. Dieses Ereignis des Emporhebens des Berges ist ein Ereignis, das hat lange Zeit vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden. Lange Zeit vor. Wieso sind also die Kinder Israels hier angesprochen worden? Der Ayah, der nächsten Ayah. Und gedenkt, das ist eine andere Ayat, ja? Und gedenkt, als ihr jemanden getötet hattet und euch darüber strittet. Auch dieses Ereignis ist in Surat al-Baqarah im Zusammenhang mit der Geschichte der Kuh erwähnt worden. Da hat ein Mord stattgefunden und es ging darum, natürlich, wer hat diesen Mord begangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht jetzt die Kinder Israels zur Zeit des Propheten Muhammad s.a.w. an, obwohl dieses Ereignis vielleicht tausende von Jahren vorher stattgefunden hat. Frage ist, warum? Allah sagt, dennoch seid, Entschuldigung, und auch als er sagte, als ihr jemanden getötet hattet. Na, was heißt ihr? Ich meine, wer tötet? Wenn jemand tötet, ist vielleicht eine Person. In der Regel ist eine einzige Person. Meinetwegen zwei, meinetwegen drei. Aber den entscheidenden Schlag gibt meistens eine. Aber wieso ist die gesamte Gemeinschaft angesprochen? In einer anderen Ayah. Dennoch seid gerade ihr es, die ihr euch gegenseitig selbst tötet und eine Gruppe von euch aus seinen Wohnstätten vertreibt. Das ist nicht die Kinder Israels, damit gemeint zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, indem ihr einander in Sünde und feindseligem Vorgehen gegen sie beisteht. Surat al-Baqarah, Vers 200, Vers 85. Die Antwort lautet, liebe Geschwister, genau dieses Thema ist die Antwort darauf. Wer jemanden liebt, den Allah verabscheut, so wird er auferstehen mit der Person, die er liebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Sache ganz klar in einem Hadith gesagt. Es sind drei Worte. Al-Mar'u, der Mensch, Ma'a, vier Worte, Entschuldigung, Ma'a ist mit, im Arabischen das Wort sein wird nicht erwähnt, man, demjenigen, ahabba, den er liebt. Al-Mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird zusammen sein mit dem, den er liebt. Im Deutschen sind es zwei Worte mehr, im Arabischen sind es vier Worte. Deswegen, derjenige, der Allah und seinen Gesandten liebt und die rechtschaffenden Menschen liebt, er wird mit ihnen zusammen sein. Und derjenige, der die ungläubigen Menschen liebt und diejenigen, die sich Allah und seinen Gesandten besetzt haben, er wird mit ihnen zusammen sein. Er wird mit ihnen auferstehen zusammen. Und das gleiche gilt für die Kinder Israels. Sie haben diese Taten, die ihre Vorfahren begangen haben, als gut empfunden und als richtig bezeichnet und fühlen sich ihnen zugehörig, ebenfalls, das bedeutet, sie werden mit ihnen zusammen auferstehen. Und deswegen sind sie angesprochen worden, obwohl sie die Sünden selbst gar nicht begangen haben. Und deswegen ist es eine Katastrophe, wenn ein Mensch sagt, wenn ich so viel Geld hätte wie die Person so und so, ich würde die gleiche Sünde begehen, wie er sie begeht. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie beide werden die gleichen Sünden niedergeschrieben bekommen. Und umgekehrt genauso, wenn eine Person sagt, wenn ich Geld hätte, dann würde ich so viel spenden, so viel Gutes machen, wie die Person so und so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er bekommt die gleiche Belohnung niedergeschrieben, wie diese andere Person, die diese gute Taten gemacht hat. Deswegen die Taten des Herzens, sie sind die gefährlichsten. Und sie sind die entscheidenden Taten überhaupt. Ein dritter Punkt, der dem Iman vollkommen widerspricht. Vollkommen, nicht nur in seiner Vollkommenheit, sondern auch in seinem Wesen, also widerspricht. Ist es, die Kafir nicht als Kafir zu betrachten. Einen Kafir nicht als Kafir zu betrachten, egal ob es Juden, Christen, Atheisten oder Polytheisten sind. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ich mache ein einfaches Beispiel, damit die Sache klar ist. Stell dir mal vor, jemand sagt, ich bin der Meinung, dass das Christentum eine bei Allah Azza wa Jal gültige Religion ist. Und dass der Christ am Tag der Auferstehung genauso ins Paradies kommen kann wie ein Muslim. Diese Sache widerspricht vollkommen dem Iman. Und diese Person, die so etwas sagt, hat keinen Iman. Sie hat Kufr. Und Allah hat seinen Iman abgesprochen. Und er wird am Tag der Auferstehung mit dem Pharao auferstehen. Warum? Weil das, was sie glaubt und sie behauptet, in vollkommenem Widerspruch steht mit dem, was Allah gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, und sein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in der Sunnah. Allah sagt im Koran Karim klipp und klar, dass jeder, der eine andere Religion begehrt als den Islam, so wird sie von ihm am Tag der Auferstehung niemals angenommen werden und er wird zu den Verlierern gehören. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wenn also jemand kommt und das Gegenteil sagt, dann ist er ein ungläubiger Mensch. Auch wenn er betet, auch wenn er fastet, das widerspricht dem Iman. Nicht nur in seiner Vollkommenheit, sondern in seinem Ursprung.